Im Sommer, da liest man gern Krimis oder Liebesgeschichten. Und ich habe mir gedacht, das machen wir diesen Sommer auch. Wir lesen miteinander die Geschichte von Josef im Alten Testament. Warum lesen wir Geschichte? Ich glaube, Geschichten gehen unter die Haut. Die treffen uns viel unmittelbarer als nur eine Liste von Behauptungen oder Argumenten. Und ich freue mich wirklich darauf, dass wir gemeinsam eines der faszinierendsten Menschenleben miteinander anschauen werden. Und wir werden sehen, dass die Geschichte immer noch relevant ist nach 4000 Jahren. Es geht darin um Werte, um Sinn, um Ziele. Ein Wirtschaftsprofessor hat mal in der Zeitung geschrieben: Sind die Guten die Dummen? Und Josef wird viel Gelegenheit haben, sich diese Frage zu stellen. Sind die Guten die Dummen? Es geht auch um eine meiner Hauptfragen in der Geschichte, die ich mir immer wieder stelle und die über meine ganze, die Einstellung zu meinem ganzen Leben beeinflusst. Und zwar ist die Frage: Geht die Sache gut aus? Das erste Buch in der Bibel, das heißt entweder erstes Buch Mose oder Genesis. Das ist eine Geschichte von Familien. Und zwar ist es von Kapitel 12 bis 50 dann die Geschichte von Abrahams Familie. Sie fängt mit Abraham an und hört mit Josef, mit dem Tod von Josef auf. Und das Thema von dieser Geschichte ist, dass Gott aus dieser Familie eine Nation machen will, die für die ganze Welt Segen bringt. Aber die Menschen, mit denen er dieses Ziel erreichen will, die sind alle sehr, sehr menschlich. Die Bibel berichtet uns sehr schonungslos von ihren Helden. Schaut euch nur mal die Geschichte von Jakob an. Die Geschichte, wie es zu dieser Patchwork-Familie gekommen ist mit 12 Söhnen und einer Tochter, von der wir wissen, das ist eine Geschichte voller Intrigen, Mordversuchen, Sex, Gier, Verbrechen, Hass und Liebe, Krieg. Das ist nichts für kleine Kinder. Bin nicht sehr glücklich darüber, dass ich das erst jetzt erfahren habe, dass keine Kinderstunde stattfindet. Überlegt euch das. Das ist keine Geschichte für kleine Kinder, meiner Meinung nach. So ist es zu der Familie gekommen und so ähnlich geht es auch weiter. Wir schauen uns jetzt die vier Hauptpersonen der Geschichte an. Was denkt ihr, was sind die vier Hauptpersonen in der Josefs Geschichte? Josef, ja, gut. Ja, stimmt. Ah, ja, Jakob, ja, puh, sehr gut. Ja. Jemand hat Abraham gesagt, Abraham ist schon tot in der Geschichte. Sonst noch Vorschläge? Benjamin, kriegt eine Nebendarstellerrolle. Vier habe ich. Potiphar kommt nur in einem Kapitel vor. Rahel ist schon tot. Lea ist auch schon tot. Also wir haben Jakob und Josef und der Pharao, der kriegt vielleicht da den Oscar für bester Nebendarsteller. Ruben kriegt auch, ist eine wichtige Nebenperson. Stimmt, du hast recht, Karl-Heinz. Stimmt, aber auch nicht eine der Hauptpersonen. Super, ja genau. Der Hauptheld in jeder biblischen Geschichte ist natürlich der Herr. Jetzt haben wir schon drei. Nummer vier ist Juda. Wir werden das noch sehen, warum. Schauen wir uns die nacheinander an. Jakob ist eine der Hauptpersonen. Und das Schlagwort für ihn in dieser Geschichte ist Versprechen oder Verheißung. Schau dir nur mal Kapitel 2 an. Kapitel 37, Vers 1 und 2. Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Und Jakob wird immer und immer wieder eine treibende Rolle spielen in der Geschichte. Er bringt die Sache in Gang immer wieder. Seit seiner dramatischen Begegnung mit Gott, ein paar Kapitel weiter vorne, Kapitel 32, hat Jakob jetzt einen neuen Namen. Er heißt Israel und das bedeutet Kämpfer für Gott. Wie seinem Großvater und wie seinem Vater hat Gott auch diesem Jakob persönlich eine gewaltige Verheißung gegeben. Jakob und seine Familie sollen einmal das Land Kanaan besitzen und zu einer großen Nation werden. Und die ganze Erde soll Segen bekommen durch diese Menschen. Aber wie soll denn das gehen mit so einer Familie? Schau dir diese Typen an. Schau dir eben zum Beispiel Juda an. Bei ihm ist das Schlagwort in der Geschichte Veränderung. Juda spielt eine besondere Rolle. Ein ganzes Kapitel 38 handelt zum Beispiel von Juda. Es zeigt uns, dass Juda gottlos ist. Er ist ein furchtbarer Mensch am Anfang der Geschichte. Wie kann sich mit solchen Menschen die Verheißung erfüllen? Aber Gott kann Menschen verändern. Er heilt, er vergibt, er verändert. Das ist wirklich gewaltig. Der nächste ist natürlich Josef. Und bei ihm dreht sich alles um Verantwortung. Gott hat einen Auftrag für Josef. Kurz gesagt, soll Josef die Welt retten, so wie jeder ordentliche Held, oder? Das ist sein Auftrag. Aber er wird schreckliche, verwirrende, dunkle Zeiten durchmachen. Bevor er die Welt rettet, wird er von seiner Familie getrennt, versklavt, verleumdet, verhaftet, im Gefängnis vergessen. Warum lässt Gott das alles zu? Der Herr ist die eigentliche Hauptperson jeder Geschichte in der Bibel. Und bei ihm ist das Schlagwort Vorsehung. Vorsehung ist die göttliche Leitung der Geschichte. Und so sieht Josef am Ende auch sein Leben. Gott bringt sogar aus den dunkelsten Taten der Menschen und aus Naturkatastrophen Gutes hervor. Unser Gott ist oft zu klein. Der kann immer nur bei Sonnenschein wirken. Da sind wir dann dankbar, wenn die Sonne scheint. Aber es regnet auch. Was tut Gott dann? Der Gott in der Bibel, der wirkt auch im schwärzesten Gewitter. Das sind die vier Hauptpersonen der Geschichte. Die Geschichte ist sehr lang. Wir werden nicht in alle Details immer reingehen, aber ihr könnt natürlich jederzeit mit mir darüber reden. Ich freue mich auf sowas. Ich möchte euch aber genug mitgeben, dass ihr diese Geschichte jetzt nach diesem Sommer fruchtbringend für viele Jahre selbst studiert und erforscht. Bin mir sicher, dass der Herr zu uns reden wird in dieser Zeit. Denn das ist auch unsere Geschichte. Wir sind ein Teil davon. Wir stecken auch in dieser Geschichte. Und wir werden sehen, dass wir es da mit einem Gott zu tun haben, der seine Versprechen einhaltet. Er kann jeden Menschen verändern, sogar dich. Dieser Gott hält seine Versprechen. Er kann jeden Menschen für seine guten Ziele gebrauchen. Und er hat eine Zukunft für uns. Bei ihm geht die Sache eben gut aus. Bei ihm gibt es Vergebung, Versöhnung, Hoffnung. Dieser Gott ist unsere Hoffnung. Und die Grundfrage in der Geschichte ist immer, können wir diesem Gott vertrauen? Und es ist gar nicht so leicht in Kapitel 37, das wir heute anschauen werden. Kapitel 37 handelt davon, dass Josef der Lieblingssohn ist. Das schauen wir uns heute genauer an. Wir sehen da, wie Josef aufwächst, was ihn prägt. Wir alle sind ja geprägt von unserer Familie, von unserer Kindheit, unsere Erfahrungen. Gott hat die Welt eben so gemacht, dass wir Menschen so sind, dass wir eine Geschichte haben, die uns prägt, die uns zu dem macht, was wir sind. Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren einmal in der Lebenshilfe gearbeitet und wir haben viele Menschen betreut, die aus katastrophalen Familien rausgekommen sind. Eine Kollegin von mir hat mal ganz verzweifelt gesagt, warum können die Leute nicht einfach auf der Wiesen wachsen? Warum muss das so sein mit Vater, Mutter, Geschwistern, Onkels, Tanten? Gott hat die Welt so gemacht, dass wir geprägt waren durch unsere Geschichte. Und Josef wird auch durch seine Familie, seine Erziehung geformt. Jakob formt ihn, sein Vater. Und Gott prägt ihn auch im Laufe der Geschichte. Heute schauen wir uns den ersten Akt an. Josef, der Lieblingssohn. Gott wird Josef verwenden, das wissen wir schon. Aber es schaut jetzt nicht so aus, als ob er ihn lieben würde. Als erstes sehen wir, dass Josef verhasst ist. Schau dir sein Benehmen an, Vers 2. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Sein Benehmen führt zu Spannungen. Josef ist ein junger Mann. Er ist so eine Art Hirtenhelfer mit seinen älteren Brüdern. Vier von den Brüdern werden da erwähnt. Und was er tut, ist nicht an sich schlecht. Sein Vater hat ja ein Recht zu erfahren, was da so abgeht, wie sich seine Söhne verhalten, wie sie mit dem Vieh umgehen. Was er tut, ist nicht schlecht, aber kein Wunder, dass diese vier Brüder mal schon grantig werden auf Josef. Er ist noch nicht weise. Ich vertrete ja die feste Überzeugung, dass wir in der ganzen Josef-Geschichte nichts über Josef lesen, dass er in irgendeiner Weise etwas moralisch Falsches gemacht hätte, einen Fehltritt, eine Sünde begangen hätte. Da wird nichts berichtet, aber wir können da gerne darüber diskutieren, wenn du möchtest. Was er da macht, ist aber nicht besonders klug. Er ist noch nicht weise. Gott wird ihn erst noch weise machen. Er ist noch nicht bereit für die Aufgabe, die Gott für ihn hat. Gott nimmt ihn zuerst in seine Schule und formt ihn viele Jahre lang. Also das ist sein Benehmen. Das führt zu Spannungen. Sein Vater liebt ihn, Vers 3. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Sein Vater liebt ihn mehr als die anderen Söhne. Josef ist sein Ein und Alles. Und das ist sehr tragisch. Jakob hat ja als junger Mann selber erfahren, wie das ist, wenn in einer Familie ein Kind bevorzugt wird gegenüber dem anderen. Er hat erfahren, zu welchem Leid das führt. Selber erfahren, am eigenen Leib, dass sein Vater seinen Bruder bevorzugt hat. Sehr tragisch, dass er das jetzt selber macht. Schau dir das Gewand von Josef an, das ihm Jakob macht. Es geht weiter in Vers 3. Er machte ihm einen bunten Leibrock. Das heißt, dass Jakob seine Liebe zu Josef sichtbar macht für alle Menschen. Er schenkt Josef ein besonders pompöses Gewand. Und da gibt es viele Spekulationen darüber, was das jetzt genau für ein Gewand ist. Aber das ist ganz egal. Wir sehen das in der Geschichte, was das bewirkt. Übrigens, Kleidung ist in der Geschichte immer wieder wichtig. Und schau mal, da haben wir ein bisschen durchlesen und überlegen, wo kommt die Kleidung immer wieder an einer entscheidenden Stelle vor. Das wäre gut. Also wenn für Schneider, Schneiderinnen zum Beispiel, ist das eine super Geschichte. Aber für uns auch natürlich, die wir keine Schneider sind. Aber dieses Gewand zeigt uns eindeutig, dass Jakob Josef bevorzugt. Das steht da in Vers 4, gleich als nächstes. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte. Dieses Gewand macht diese Bevorzugung für alle eindeutig und ganz eindeutig sichtbar. Jakob bevorzugt Josef. Das Gewand ist der Beweis dafür. Und seine Brüder entwickeln einen solchen Hass auf ihn, dass sie nicht mehr mit ihm reden konnten. Als sie das sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und wenn du kein Einzelkind bist, dann kennst du vielleicht solche Situationen. Ich bin kein Einzelkind, wir sind vier Geschwister gewesen und ich bin in einem Gasthaus aufgewachsen. Wo wir klein waren, war das die Zeit vor Geschirr, also vor Gläserwaschmaschinen. Vielleicht hat es die schon gegeben, aber auf jeden Fall nicht in dem Gasthaus von meinen Eltern. Und wir haben mithelfen müssen. Wir haben Gläser gewaschen mit der Hand. So. Und dann hat man sie abtrocknen müssen. Und wenn du das ein paar tausendmal gemacht hast, dann geht das einfach so. Eines Tages haben meine zwei Schwestern und ich unseren kleinen Bruder dabei beobachtet, wie er versucht hat, ein Glas abzutrocknen. Hat sich fast die Finger dabei gebrochen. Da ist es uns auf einmal aufgegangen. Der hat das nie machen müssen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie wir uns da gefühlt haben in der Situation. Wir haben das nie gern gemacht, Gläser abtrocknen. Er hat es nie machen müssen. Vielleicht kennst du solche Situationen. Auch aus deiner Geschichte. Die Situation da ist total explosiv. Und jetzt wird es noch schlimmer. Weil Josef Träume hat. Vers 7 und Vers 9. Josef hat zwei besondere, bedeutsame Träume. Und er erzählt sie seinen Brüdern. Der erste Traum steht in Vers 7. Wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. In Vers 9 erzählt er seinen anderen Traum. Siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Josef hat zwei bedeutsame Träume. Und zwei Träume, das lesen wir dann später in der Geschichte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist. Beide Träume zeigen, dass es sein könnte, dass Josef etwas Besonderes sein wird, dass er vielleicht von der Vorsehung begünstigt wird. Es ist wahrscheinlich, aber nicht gerade klug, dass Josef seinen Brüdern das Brühwarm erzählt. Kein Wunder, dass sich die Brüder immer noch mehr aufregen. Sie sagen, nachdem er den ersten Traum erzählt, da sagten, Vers 8, da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Ausgerechnet du, Knirps, willst König sein über uns? Das Feuer in dieser Familie wird immer heißer und heißer. Vers 4, sie hassen ihn. Vers 5, sie hassen ihn noch mehr. Vers 8, sie hassen ihn noch mehr. Vers 11, seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Das Feuer wird immer heißer, immer heißer. Und das Feuer breitet sich aus. Zuerst sind es nur 4 Brüder, die auf ihn grantig sind. Dann hassen ihn alle. Und zum Schluss erzählt Josef seinen zweiten Traum auch noch seinem Vater, Vers 10. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater, das steht eigentlich da, da schrie ihn sein Vater an und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du da gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir auf die Erde niederzubeugen? Das Feuer breitet sich aus. Am Ende von Vers 11 steht Josef schon sehr allein da. Sein Vater Jakob denkt zwar, dass was dran sein könnte. Er hat ja selber auch von Gott besondere Träume bekommen als junger Mann. Aber davon weiß Josef nichts. Josef ist verhasst. Josef ist isoliert. Und im zweiten Teil kommt es jetzt zur Explosion. Es fliegen die Fetzen. Josef wird verkauft. Verse 12 bis 28. Lies mal Vers 12 vor. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Und beim Wort Sichem klingeln wahrscheinlich beim Jakob alle Alarmglocken. Wisst ihr warum? Das ist der Ort, wo zwei von seinen Söhnen einen brutalen Massenmord begangen haben. Wo sie kein Segen gewesen sind, sondern ein Fluch. Wo sie Tod und Verderben gebracht haben über ein ganzes Dorf. Wo sie den Ruf von Jakob für immer ruiniert haben. Da klingeln die Alarmglocken. Und Jakob schickt jetzt Josef los, nachschauen, was da ist. Er hat Angst um seine Söhne, er hat Angst um seine Schafe. Aber er sieht nicht, dass er Josef in eine Riesengefahr schickt. Schau dir diesen Jakob an. Jetzt macht er schon wieder einen Unterschied zwischen seinen Söhnen. Die einen müssen die Schafe weiden, die anderen, Josef ist bei ihm zu Hause und so eine Art Assistent des Chefs befördert. Und Josef ist bereit. Jakob sagt, geh los. Josef sagt, hier bin ich. Josef ist bereit. Das ist eine Qualität, eine feine Qualität von Josef, die wir später noch sehr deutlich, viel deutlicher sehen werden. Er ist bereit zu dienen und sich einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Und das macht er jetzt auch. Er geht los, 80 Kilometer von da, wo sie sind, nach Sichem, und er findet niemand. Dann passiert ein großer Zufall. Vers 15, da fand ihn ein Mann, und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Josef findet niemand, ein Mann findet ihn. Und der Mann fragte ihn, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder, teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann, siehe, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Zufällig findet er einen Mann, der zufällig gehört hat, wo die Brüder sind. Und er geht nochmal 25 Kilometer weiter. Jetzt ist er völlig außerhalb der schützenden Hand seines Vaters. In eine menschenleere Gegend. Und die Brüder sehen Josef. Sie sehen ihn kommen. Vers 18. Als sie ihn von Ferne sahen. Wie haben sie denn das schon von Weitem wissen können, wer da kommt? Er hat wieder sein tolles Gewand angehabt. Als sie ihn von Ferne sahen, sie sehen ihn schon von Weitem kommen. Und was tun sie? Vers 19, da sagte einer zum anderen, sieh da, da kommt dieser Träumer. Sie spotten ein bisschen, sie lassen ein bisschen ihren Hass raushängen. Sie entwickeln eine Idee. Vers 20, so kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie wollen ihn umbringen. So können sie sich rächen für alle Erniedrigung und Verbitterung, die sie erfahren haben. Für die Zurückweisung. Und Ruben startet da einen Rettungsversuch. Vers 21, als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste liegt, und legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, um ihn aus ihrer Hand zu retten, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Also Ruben startet so einen Rettungsversuch. Vielleicht will er sich wieder bei seinem Vater einhauen, weil es ist ja ziemliche Eiszeit zwischen ihnen, seit Ruben mit einer der Frauen des Vaters geschlafen hat. Er sagt, wieso umbringen? Lass man doch, schmeiß man einfach da rein und lass man vergammeln. Aber in Wahrheit wollte er ihn wieder rausholen. Ruben spielt auf Zeit. Aber sein Plan ist halbherzig. Er hätte natürlich ganz was anderes sagen sollen. Er hätte sagen sollen, nein, seid ihr wahnsinnig, niemand wird hier umgebracht. Ich bin da der Älteste, ich habe die Verantwortung und ich sage euch jetzt, nein, keiner wird umgebracht. Aber er hat eben nicht den Mut, vor den anderen Nein zu sagen. Keine Gut von mir selber. Vielleicht kennst du das auch. Immerhin kann der Ruben verhindern, dass Josef gleich umgebracht wird. Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Später erfahren wir, dass Josef dort schreit, dass er um Gnade winselt, dass er sie anfleht, ihn nicht zu missbrauchen, ihn nicht zu demütigen. Nicht umzubringen, nicht so zu behandeln. Wie reagieren Sie, Vers 25? Da setzten sie sich, um zu essen. Mahlzeit. Diese Männer sind zum Kotzen. Judah hat jetzt eine gewinnbringende Idee. Es kommt gerade zufällig eine Karawane vorbei. Also, Vers 26. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass sie unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch ist er. Wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Judah will Josef nicht retten oder irgendwie sowas. Das ist keine Rettungsaktion, sondern das ist Profitmaximierung. Eine hübsche Summe noch herausschlagen. Und das Problem lösen. Das ist gutes Management, oder? Was hat man denn davon, einfach da diese wertvolle Ressource Mensch umzubringen? Kann man doch als Sklave auch verkaufen. Gelegenheit ist da, wir verdienen was dabei. Es ist keine gute Verwalterschaft, einfach deinen Bruder umzubringen. Der Shareholder Value steigt, wenn du auch noch einen Bonus dafür abkassieren kannst. Judah löst das Problem so elegant und so einträglich. Was sie da einnehmen, ist ungefähr der dreifache Jahresgehalt von einem Hirten. So machen es die Brüder. Und so geht es Josef. Und wir streifen da ein sehr wichtiges Thema in der Bibel. Ich habe gesagt, dass Gott einen Plan hat, dass Gott eine Aufgabe hat für Josef, dass er die Welt retten soll. Aber Josef weiß nichts davon, was mit ihm passiert. Wie viele Helden in der Bibel leidet er. Und durch sein Leiden entsteht dann die Rettung. Das ist ganz oft so, der Mensch, durch den Gott die Familie oder den Stamm oder die Nation retten will, der Mensch muss zuerst ganz viel leiden. Und dieses Muster, das gipfelt natürlich in unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der Retter schlechthin in der Bibel. Auch er muss zuerst leiden, verraten von einem Freund, verkauft für viel Geld, gefoltert, gefrotzelt, umgebracht. Gottes Leute kommen durch Leid zur Ehre. Gottes Rettung passiert oft so, dass es durch Leid passiert. So geht es Josef da. Josef wird verkauft. Und das Letzte, was wir in Kapitel 37 sehen, ist eben, Josef wird vermisst. Die Verse 29 bis 36. Schauen wir uns jetzt den Scherbenhaufen an, den die Explosion hinterlassen hat. Ruben kommt zurück. Er war beim Verkauf nicht dabei. Und er ist ganz fertig. Aber er spielt mit bei dem falschen Alibi. Und die Brüder fabrizieren jetzt falsche Beweismittel. Sie nahmen Vers 31. Da nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden, untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Sie fabrizieren falsche Beweismittel. Sie verwenden einen Ziegenbock dafür und das Gewand und täuschen ihren Vater. Es ist tragisch und ironisch, oder? Was ein Mann sät, das wird er auch ernten, steht im Galaterbrief. Jakob hat als junger Mann seinen Vater getäuscht mit Hilfe von einem Gewand und einem Ziegenbock. Und jetzt wird er auch so getäuscht, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Jakobs Bevorzugung von Josef zerreißt die Familie. Jakob glaubt, dass Josef tot ist, Vers 33 und 34. Da untersuchte er ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider, das ist ein Ausdruck von Trauer, und legte Sacktuch um seine Hüften, das ist auch ein Ausdruck von Trauer. Und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Die Brüder wollten Josef loswerden, aber was sie getan haben, war keine Lösung. Josef wird jetzt immer da sein, weil sein Vater Jakob nicht bereit ist, ihn zu vergessen und nicht bereit ist, aufzuhören, um ihn zu trauern. Josef scheint so eine Art Ersatzgott für Jakob geworden zu sein. Jakob wird sie jetzt immer wieder daran erinnern, was sie getan haben. Vers 35, und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich. Sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in das Grab hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Kein Wunder, dass diese Heuchler versuchen, ihren Vater zu trösten. Er soll endlich mal aufhören mit diesem Josef. Das kann man nicht dauernd anhören. Jetzt hör doch endlich auf. Es ist also die Situation in der auserwählten Familie, die Familie, die Gott verwenden wollte. Schauen wir uns noch einmal die Hauptpersonen an. Die Familie ist zerrissen. So sagt es Jakob, zerrissen. Und so geht es der Familie. Jakob verliert seinen geliebten Sohn. Und seine anderen Söhne sind ihm sicher auch ein bisschen suspekt. Das merkt man im weiteren Verlauf der Geschichte. Aber er hat das alles selbst ausgelöst. Die Brüder, ungeliebt, zurückgewiesen, hartherzig. Die werden jetzt wahrscheinlich bald anfangen, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. 22 Jahre lang werden sie jetzt mit dieser Schuld leben. Schaut vielleicht von außen nicht so aus, aber die schwarze Tat wird ihr verrottetes Herz immer weiter zerfressen und verfolgt sie Jahrzehnt um Jahrzehnt. Vor einiger Zeit habe ich in der Zeit eine wahnsinnige Reportage gelesen über einen Mord, der nach 29 Jahren aufgeklärt worden ist. Ein Landwirt hat seine schwangere Geliebte umgebracht und hat sie auf der Müllkippe verscharrt, Fast 30 Jahre lang hat er dann weiter dort gelebt. Und da schreibt der Journalist: Wie hält ein Mensch das aus? Jeden Tag im Angesicht der eigenen Tat, beinahe Tür an Tür mit der Mutter, deren Tochter er getötet hat. Und er beschreibt so, dass die Jahre kommen und gehen, dass dieser Mörder wechselnde Beziehungen gehabt hat, die alle nicht gehalten haben. Aber er hielt es nicht aus mit sich und seinen Erinnerungen. Er war im Grunde immer allein. Nähe ertrug er nicht. Wenn eine wirkliche Bindung zu entstehen drohte, zog der Mörder sich zurück, wurde kalt, emotionslos. Die Frauen, die vor Gericht aussagen, erzählen alle dieselbe Geschichte. Von einem Mann, der auf einmal praktisch von einem Tag auf den anderen abweisend wurde. Der außer sich geriet, wenn etwas nicht so lief, wie er sich das gedacht hatte. Einem Mann, der es nicht ertragen konnte, wenn Essenszeiten nicht akribisch eingehalten wurden. Einem Mann, der nachts um 3 Uhr aufstand, um zu melken ging, weil irgendeine innere Unruhe ihn umtrieb und nicht schlafen ließ. Im Prozess wird klar, so der Journalist weiter, der Mörder hat keine Liebe und kein Glück gefunden. Er lebte in einer Zeitschleife und fing immer wieder von vorne an. Einen wirklichen Freund hat er nicht mehr gefunden. Jede Bindung wurde zur Beziehungshölle. Er versuchte, seiner Schuld zu entkommen und wurde auf diese Weise ihr Gefangener. So hat es die Zeit vor ein paar Wochen geschrieben, über einen Mord, der nach 29 Jahren aufgeklärt worden ist. Und ich glaube, so geht es den Brüdern. Die schwarze Tat frisst in ihrem Herz immer weiter. Und Judas täuscht sich. Judas sagt ja, was für ein Gewinn ist es, den Bruder einfach umzubringen? Mehr Gewinn, wenn man verkaufen. Aber er täuscht sich. Es liegt kein Gewinn darin. Wir denken ja manchmal, es könnte uns besser gehen, wenn wir das Böse tun. Aber das stimmt nicht. Vielleicht musst du da auch irgendwo umdenken und Buße tun. Deine Taten haben Konsequenzen. Es liegt kein Gewinn in einer bösen Tat. Kein Gewinn in einem bösen Gedanken. Judas ist in sehr großer Gefahr. Und ich glaube, dass das Kapitel 38 das auch zeigt. Die Familie fängt da an, auseinanderzubrechen. Für mich stecken da 2 Prinzipien drinnen. Aber es sind nicht die Hauptpunkte, kommen erst noch. Das erste ist, diese Geschichte ist wahr. Manche Menschen sagen ja, Jahrhunderte später haben Juden das erfunden über ihre Vorfahren. Wie bitte? Man kannst du dir das vorstellen, dass jemand sich solche Vorfahren erfindet? Das ist ein Zeichen von Wahrheit, was wir da lesen. Wer konnte solche furchtbaren Vorfahren erfinden? Diese Leute, die da beschrieben werden, die sind kein Segen. Die zerbrechen alles um sich herum. Zerbrechen, was sie angreifen. Das ist das erste Prinzip. Das zweite ist, Beziehungen prägen uns total. Die wenigsten von uns haben wahrscheinlich 11 Stiefbrüder, die 3 Stiefmütter und 11 Brüder, die uns umbringen wollen. Das ist nicht sehr verbreitet, hoffentlich. Aber trotzdem prägen dich deine Familienbeziehungen ein Leben lang. Die sind immer dabei, egal wo du hingehst. Was hat dich geprägt? Da ist sicher viel Gutes dabei. Sicher viel Gutes dabei. Aber was ist noch nicht geklärt? Warte nicht 22 Jahre, bis du das angehst. Wenn du unheil bist, unvergeben, zerbrochen, wenn du beschädigt bist von Hass, Missbrauch, Rachegedanken. Wenn du so zerbrochen bist, dann wirst du deine Zerbrochenheit überall hin mittragen, egal wo du hingehst. Und du wirst andere um dich herum zerbrechen. Versteh mich bitte nicht falsch, Gott arbeitet mit den Zerbrochenen. Absolut, das sehen wir in der Geschichte. Aber Gott ist auch ein Heiler. Jesus sagt, dass er ein Arzt ist. Wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir gehen zum Doktor und suchen Heilung, wie langsam sie auch passieren mag, oder wir sind wandelnde Zeitbomben. Ich habe kürzlich gehört, dass in unserer Gemeinde total zerstörte Beziehungen da sind. Ich weiß nicht, wer oder was. Aber es gibt Leute, die reden nicht einmal mehr miteinander. Ja, da erinnern wahrscheinlich sogar. Das ist unglaublich für mich. Das ist nicht nur gefährlich für uns alle, sondern auch zerstörerisch für dich. Das macht dich kaputt. Tu was dagegen. Ein Student hat einmal zu mir gesagt, die Sache läuft nicht so gut und Probleme da und er möchte woanders hingehen. Da habe ich zu ihm gesagt, wo auch immer du hingehst, du wirst dort sein. Ein Ortswechsel ist keine Lösung für dich. Es löst überhaupt nichts. Wie gehst du das an? Zwei Tipps habe ich heute. Das erste ist drüber reden. Du musst drüber reden anfangen. Mit jemandem, dem du vertraust. Nicht mit jedem. Manche Leute erzählen es gleich weiter. Es geht überhaupt nicht. Aber du musst mit irgendwem drüber reden und Rat suchen. Und der zweite Tipp von mir ist befreit leben. Im Herbst startet ein Kurs in diesem Haus, wo es genau um diese Themen geht. Überlegst du, informier dich darüber. Vielleicht ist das jetzt das Richtige für dich. Und das war nicht der Hauptpunkt. Jetzt schauen wir uns den Hauptpunkt an und dann bin ich fertig. Ich fühle mich so frei, weil ich habe immer noch das Gefühl, der Gottesdienst hört auch schon um 11 auf. Also. Timo schwitzt schon. Schauen wir noch den Josef an. Josef ist weg, er ist ein Sklave in einem fremden Land. Vers 36, die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, an den Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Er ist weg, kein Lieblingssohn mehr, ein Sklave. Verkauft von den eigenen Brüdern. Josef ist sicher ganz unten jetzt. Ohne es zu wissen, ist er jetzt in Gottes Schule eingeschrieben und Gott arbeitet an ihm. In der Schule der Nachfolge, da lernt er Weisheit. Im Kopf von Josef rennen jetzt sicher die Gedanken im Kreis. Warum hätte doch bloß nicht das Gewand heute anzogen? Hätte doch bloß den einen Menschen nicht getroffen, der gehört hat, wo meine Brüder sind? Hätte doch bloß meine Brüder nicht gefunden? Wäre doch bloß die Karawane nicht vorbeikommen? Hätte doch bloß mein Gewand nicht anzogen? Hätte doch bloß den einen Menschen nicht gefunden? Vielleicht kennst du das auch. Gedanken drehen sich im Kreis, er weiß gar nichts. Alles, was Josef im Moment hat, ist seine Hoffnung. Aus seiner Familiengeschichte hat er vielleicht Hoffnung und aus seinen Träumen. Die Träume zeigen ja, Gott wird Josef verwenden. Aber es schaut nicht so aus, als ob Gott ihn lieben würde. Er ist in Gottes Schule. Er wird trainiert, bereit gemacht. Gott arbeitet an ihm. Wo ist überhaupt dieser Gott? Er behauptet, dass er eine der Hauptpersonen in der Geschichte ist und im ganzen Kapitel 37 kommt er überhaupt nicht vor. Wo ist Gott? Er ist seltsam schweigsam. Aber ist doch irgendwie anwesend in diesen Zufällen auf dem Weg ins Desaster, in den Untergang, in die Katastrophe. Und die erinnern uns, diese Zufälle, dass Gott am Wirken ist. Sogar der hartherzige Juda ist ein Werkzeug von Gottes Vorsehung. Was tut Gott? Er schweigt. Aber heißt es, dass er gar nicht da ist? Bedeutet schweigsam dasselbe wie abwesend? Ist er nicht interessiert? Gibt es ihn überhaupt nicht? Ist er machtlos, kalt? Er schweigt, aber er sieht. Er sieht alles, was da passiert. Und er wirkt. Auch wenn das keiner im Moment weiß. Er ist da und wir sehen das später, wie er gewirkt hat. Und das ist heute der Hauptpunkt. Kannst du so einem Gott vertrauen? Nicht einem, der jeden Tag einen Traum schickt und mehrere Engel und immer wieder persönlich seine Stimme in deinem Kopf erklingen lässt, sondern einem, der schweigt, wo man nicht alles versteht. Nicht einem Gott für schönes Wetter beim Gemeindeausflug, sondern einem, wo es richtig hagelt und stürmt und blitzt, wo man sich gar nicht mehr auskennt. Kannst du so einem Gott vertrauen? Für mich ist das die größte Herausforderung in dieser Geschichte. Besonders wenn ich leid oder in irgendwelchen Schwierigkeiten stecke, wenn ich keinen Ausweg sehe, mein Gott schweigt. Weil diese Geschichte von Josef sagt mir, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Und vielleicht gehört diese Situation zu meinem Schulungsprogramm. Ist Gott groß genug dafür? Beten wir. Vater im Himmel, wir stehen ehrfürchtig vor dir, dem Gott, den wir nicht immer verstehen, der nicht immer redet, dem Gott, der auch das Gewitter zulässt. Herr, du wirkst durch eine zerbrochene Familie voller Verbrecher und hartherziger Typen, die kalt sind und gierig und bösartig und hasserfüllt. Herr, bitte ich für jeden von uns, der unter solchen Bedingungen, Situationen leidet. Hilf uns, dass wir dir vertrauen. Herr, gib uns ein Zeichen dafür, dass du da bist, und hilf uns, dir zu vertrauen. Amen.